Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Liebe. Mit Anke van de Weyer.
Versonnen lächelnde Mütter mit Kindern, die ganz entspannt auf der Brust der Mutter schlafen. Kinder, die abgeknutscht werden. Und Mutter und Kind, die Hand in Hand wahlweise durchs Leben oder Richtung Sonnenuntergang laufen. Das habe ich gefunden, als ich in die Google-Bildersuche Mutterinstinkt eingegeben habe. Also wirklich so das richtige Klischeebild der Mutter, die so ganz instinktiv weiß, was gut für ihr Kind ist und die das alles scheinbar mühelos und total intuitiv schafft. Die Realität, die sieht natürlich oft total anders aus. Da ist nichts mit versonnen und romantisch. Und dass sowas wie ein Mutterinstinkt existiert, also was Biologisches, ne, was wie so eine Urkraft, die in uns Menschen angelegt ist, das hat sich über Jahrhunderte in der Gesellschaft festgesetzt. Das ist aber totaler Bullshit. Es gibt biologisch oder neurologisch nachweisbar keinen Mutterinstinkt. Das sagen Annika Rösler und Evelyn Höllregel-Tscheigner. Die beiden, die sind Journalistinnen und Autorinnen und selbst in ziemlich klassischen Familienkonstellationen aufgewachsen, die dann natürlich auch wieder auf die beiden abgefärbt haben. Für Annika stand zum Beispiel immer schon fest, ich werde Mutter.
Ich habe das nie angezweifelt und ich wollte das auch wirklich. Und ich bin auch heute unglaublich glücklich auch mit meinen Kindern. Ich würde mich immer wieder dafür entscheiden. Trotz alledem habe ich das nie in Frage gestellt. Ich habe wirklich so auch schon sehr früh einen Kinderwunsch gehabt. Und ja, das war für mich klar. Also Kinder stehen an erster Stelle.
Ja, und bei Evelyn, da war es tatsächlich ganz ähnlich.
Also für mich war es nicht mal eine Option, obwohl ich bin jetzt nicht so alt, ja. Ich bin 35, aber für mich war es nicht mal eine Option, mir ein Leben ohne Kinder vorzustellen, weil erstens habe ich die Vorbilder nicht dazu. Zweitens wurde mir das einfach auch so von klein auf vermittelt. Ja. Man heiratet und kriegt Kinder. Yay!
Annika und Evelyn, die haben zusammen ein Buch geschrieben. Das heißt Mythos Mutterinstinkt. Und in diesem Buch, da geht's neben der Geschichte, wie überhaupt das Märchen vom Mutterinstinkt entstanden ist, vor allen Dingen auch um die Frage, was sagt denn eigentlich die moderne Hirnforschung zum Mutterinstinkt? Weil wenn wir von einem Instinkt sprechen, dann muss das ja bei Cis-Frauen bzw. Personen mit Uterus im Gehirn oder irgendwie anders biologisch messbar sein, dass es diesen Instinkt gibt und bei Cis-Männern bzw. Menschen mit Penis nicht. In dieser Episode, da wird es nicht nur darum gehen, warum das mit dem Mutterinstinkt Quatsch ist. Wir sprechen auch darüber, warum die Abkehr vom Mutterinstinkt nicht nur Eltern entlastet, sondern auch Menschen, die gar keine Kinder bekommen wollen oder können. Und kleiner Spoiler, im Liebestagebuch, da geht es um eine Nachricht, die einmal das komplette Leben auf den Kopf stellt. Und jetzt sprechen wir erstmal darüber, wie werdende Mütter nochmal in die Pubertät kommen. Es geht um die Muttertät bzw. Matreszenz. Hatte ich vorher auch noch nie was von gehört. Was das ist, das erklärt Annika so.
Die Muttertät ist eine Entwicklungsphase. Es ist sozusagen die Entwicklung einer Frau zur Mutter. Das ist relativ neu, beziehungsweise nein, es stimmt nicht, es ist nicht relativ neu. Man hat schon in den 70er Jahren von Matreszenz eben gesprochen, Matrescence, dieses Erwachen einer Mutter. Das hat eine Doula ins Gespräch gebracht in den USA. Aber das wurde nie so wirklich weiterverfolgt, auch nicht medizinisch. Und da gibt es eben jetzt seit einigen wenigen Jahren wirklich den wissenschaftlichen Beweis für diese Entwicklung, weil da wirklich im Hirn großartige Veränderungen stattfinden. Und zwar so stark, dass man eine Mutter im MRT zu 100% diagnostizieren kann. Also sprich, wenn man sie vor der Schwangerschaft im MRT hatte, während der Schwangerschaft und hinterher, kann man zu 100% sagen, das ist eine Mutter.
Wie lange dauert denn diese Phase insgesamt?
Das weiß man tatsächlich noch nicht, weil diese Studie von Dr. Elseline Höck-Zehmer kam 2016, 2017 raus. Und da waren ja neugeborene Mütter, also frische Mütter. Die wurden da ins MRT geschoben und diese Mütter wurden 6 Jahre später wieder ins MRT geschoben. Und da war die Entwicklung immer noch ongoing. Das heißt, wir wissen es ja noch nicht, weil wir noch nicht eine Langzeitstudie haben, wie lang diese Phase dauert. Wir wissen aber, dass sie mehrere Jahre anhält. Und das ist halt unfassbar entlastend für so viele neugeborene Mütter, sage ich mal, die sich auch noch nicht ganz so zurechtfinden können, weil es einfach aufzeigt, okay, es ist eine Entwicklung wie die Pubertät, ja, weil die Hirnveränderungen tatsächlich vergleichbar sind mit Pubertierenden. Das wurde auch dann in dieser Studie festgestellt. Und bei einem Jugendlichen würden wir auch nicht sagen, hey, jetzt reiß dich zusammen, du bist jetzt erwachsen, obwohl er 16 ist und mitten in der Pubertät steckt, ja. Und genau so sollte der Blick auf Mütter eigentlich geworfen werden. Hey, es ist eine hochsensible, vulnerable Entwicklungsphase. Ihr braucht Unterstützung. Wir sind da als Gesellschaft, ja.
Was bewirkt denn die Muttertät? Also was passiert dann quasi mit den Frauen?
Das ist eine gute Frage, weil das kann man gar nicht so pauschal sagen. Generell ist es schon, also das fanden wir extrem faszinierend, es ist unglaublich individuell. Ja? Also auch das widerspricht wieder einem Instinkt. Jede Mutter hat komplett unterschiedliche Hirnveränderungen und man kann im MRT sogar schon voraussagen, ob es der Mutter, also der werdenden Mutter später eher leicht fällt, eine Mutter-Kind-Bindung aufzubauen oder eher schwer. Also je nachdem, wie weit die neuronalen Veränderungen fortgeschritten sind. Das sagt noch nichts aus, wie sie sich dann letzten Endes verhält, also das gar nicht, aber es sagt einfach darüber aus, ob es ihr eher leicht oder eher schwer fällt. Also das zeigt halt auch schon wieder, man kann das überhaupt nicht pauschal sagen, aber natürlich bringt diese Muttertät Veränderungen in jeglicher Hinsicht, also körperlicher, logisch, ja, also wir verändern uns körperlich, ja, das ist nicht zu übersehen und das ist auch das, was uns mittlerweile ja eher zugestanden wird, weil, ja, man sieht es ja auch einfach und auch hinterher sieht man es noch, aber eben auch, ja, auf Beziehungen verändern sich, ja, es kommen neue Beziehungen dazu, alte werden vielleicht in Frage gestellt, man hat vielleicht einen ganz anderen Blick auch auf Spiritualität. Das ist immer individuell, ist bei jedem anders, aber es verändert einen einfach.
Evelyn, du hast das ja gerade auch schon mit der Pubertät verglichen und der Begriff Muttertät kommt ja auch von der Pubertät. Und ihr schreibt auch in dem Buch, ne, wenn man Mutter wird, dann wird alles einmal auf links gezogen, die Welt gerät aus den Fugen. Und ich habe mich tatsächlich einfach bei dem Begriff gefragt, so Pubertät hat ja jetzt auch nicht unbedingt gesellschaftlich gesehen den allerbesten Ruf. Also pubertierende Menschen werden ja auch gerne mal nicht so richtig ernst genommen und so nach dem Motto, ach ja, jetzt gehen da die Hormone durch, das muss man jetzt mal irgendwie 2, 3, 4, 6 Jahre aussitzen und dann ist es irgendwie wieder okay und dann können wir uns wieder auf normaler Ebene in Anführungszeichen unterhalten. Also gesellschaftlich gesehen, ne? Nicht was ich jetzt privat persönlich sage. Mit diesem Begriff Muttertät, tut man damit den Frauen einen Gefallen?
Finde ich auch super spannend, dieser Ansatz, weil also in unseren Augen ist es halt so, dass momentan hatte dieser Übergang zum, was sage ich mal, von der Frau zur Mutter gar keinen Namen. Es war einfach bäm, Nabelschnur getrennt, du bist Mutter. Jetzt ist es so, dass Worte in unseren Augen halt Welten schaffen. Ja? Es schafft einfach etwas Greifbares. So ist es ja mit Mental Load, mit Care-Arbeit, mit Begriffen, die es vor, ja, sag ich mal, 5 oder 10 Jahren noch gar nicht gab. Also ich weiß noch, wo ich Mental Load das erste Mal gelesen habe. Da war ich so, wow, ja, das ist es. Und ich glaube, dass Muttertät entlastend, also dieses Wort unfassbar entlastend sein kann, weil es einfach irgendetwas greifbar macht oder man irgendetwas umschreiben kann, was einen halt beschäftigt. Und natürlich, wie du auch sagst, ich glaube schon, dass Pubertät nicht den besten Ruf hat in der Gesellschaft, weil die Hormone hin und her, aber es wird denen nicht aberkannt und nicht abgesprochen. Und es ist halt doch eine gesellschaftlich anerkannte, sage ich mal, Entwicklungsphase, von der man weiß, dass sie halt andauert und nicht von einem Tag auf den anderen einfach, ja, abgeschlossen ist. Deshalb glaube ich schon immer noch, dass Muttertät echt der richtige Begriff ist, um diese Phase zu umschreiben, weil es einfach den Frauen auch ein Stück weit die Zeit gibt, die sie brauchen, um Mutter zu werden.
Und ich finde schon auch, dass sich hinsichtlich Pubertät was getan hat. Also das stimmt schon, auch was du sagst. Früher hat man die auch als irre dargestellt. Ja, also das war ja wirklich schlimm. Heute ist das nicht mehr so. Und ich habe selber mittlerweile jetzt ein 11-jähriges Kind, ist noch nicht in der Pubertät, aber wird nicht mehr so lange dauern. Und ich empfinde das schon anders heute. Also ich empfinde es sowohl von befreundeten Eltern oder wie auch immer, man hat ein anderes Verständnis dafür. Man weiß, es ist identitätsbildend. Es muss sein und wir wissen, dieses Kind wird einfach ein Erwachsener irgendwann mal werden und nie wieder Kind sein. Und das, was Evelyn sagte, also es ist einfach diese Anerkennung, dass es diese Phase überhaupt gibt und dass es da irgendwie auch kein Zurück gibt. Also es ist schon ein Stück weit auch ein Abschied und es kommt was Neues dazu. Ja, man verliert sich nicht komplett selbst, das stimmt natürlich nicht, aber es kommt einfach was Neues dazu. Und so ist es in der Pubertät auch. Und deswegen finde ich das ja wichtig, der Sache wirklich einen Namen zu geben.
Was natürlich auf jeden Fall stimmt, ist, dass wenn Dinge einen Namen haben, dann kann man erstmal richtig darüber sprechen, weil man die dann überhaupt erst benennen kann. Also ne, man fühlt sich da nicht irgendwie einfach diffus komisch oder bemerkt irgendwelche Veränderungen, aber man kann überhaupt gar nicht genau sagen, was eigentlich los ist, weil man gar nicht die richtigen Worte dafür hat. Und die grundsätzliche Idee vom Mutterinstinkt, die ist ja eben auch mit der Vorstellung verknüpft, weil eben biologisch, dass alle Cis-Frauen Kinder kriegen wollen. Was sich ein bisschen ändert, auch weil offener darüber gesprochen wird, auch öffentlich von Leuten wie der Autorin Nadine Punks. Die war letzten August bei Eine Stunde Liebe zu Gast.
In mir hat rein gar nichts nach Mutterschaft gedrängt. Also wenn ich so ein kleines Baby sehe, dann schießt mir weder die Milch ein, noch rutscht meine Stimme eine Oktave höher. Da war einfach nichts. Also ich kann Kinder niedlich finden und höflich und süß, aber es war für mich überhaupt nicht, als ich mir das bewusst gemacht habe, überhaupt nicht Teil meines Lebens. Und für mich persönlich, also nur für mich persönlich, kann es halt Wichtigeres geben als Kinder. Aber jeder Mensch, der sich für Kinder entscheidet, ja, der soll das tun, natürlich. Ich finde nur, dass das Einzige, was ich sage, das Einzige, was ich mir wünschen würde, man sollte sich klar sein, warum will man Kinder haben.
Sich zu überlegen, warum man Kinder will, das führt vielleicht auch dazu, dass man sich fragt, welche Rolle spielen denn eigentlich gesellschaftliche Vorstellungen bei dem Thema? Und wie guckt die Gesellschaft eigentlich auf Elternschaft drauf? Und zwar wortwörtlich gesehen, also wirklich gucken, ne? Also von außen sieht das ja vielleicht auch oft so total instinktiv aus, wie Eltern sich um ihre Kinder kümmern, ne? Sieht wahrscheinlich aber, muss man sagen, am Ende nur deswegen so gekonnt und mühelos aus, weil Eltern ihre Kinder nach einer gewissen Zeit einfach sehr gut kennen und weil die eben von und mit denen lernen, was funktioniert gut und was nicht. Also das waren jetzt einfach so ein paar Gedanken, die ich zu dem Thema hatte. Und darüber spreche ich gleich auch noch mit Annika und Evelyn. Und ich will nochmal auf dieses Konzept Muttertät bzw. Matreszenz zurückkommen. Ich finde interessant an diesem Konzept, dass es da eben auch so darum geht, zu akzeptieren, dass man da gerade nichts dran ändern kann, weil das ist ja einfach was Hormonelles. Und gegen Hormone, die im Körper unterwegs sind, das wissen wir wahrscheinlich alle, kann man einfach nicht viel gegen machen, auch wenn man vielleicht gerne würde. Also da geht es dann vielleicht eben auch darum, dass es einfach nicht möglich ist, sich zusammenzureißen, weil das interessiert ja die Hormone jetzt nicht, ob man sich zusammenreißt oder nicht. Und das eben zu akzeptieren, das kann ja unter Umständen auch einfach entlastend sein. Das sagt Annika dazu.
Einerseits genau ist das sehr entlastend, aber es ist auch stellt auch direkt eine Forderung an die Gesellschaft dar, wie man mit Frauen in der Muttertät umgeht, weil es wird momentan noch geforscht, warum das so ist, warum Frauen wirklich so ganz individuelle Entwicklungen haben. Aber die Forschenden gehen schon davon aus, dass der Hauptgrund dafür das äußere Umfeld ist. Also was für ein Support erfährt die Schwangere. Und damit wird uns wirklich auch schon die Maßnahme mitgeliefert, wie wir mit werdenden Eltern umgehen sollten.
Meine initiale Reaktion, als ich das gelesen habe über die Muttertät und dass das ja wirklich was ist, was man neurologisch nachweisen kann, war, ach guck mal, ist das nicht genau dieser Mutterinstinkt, dass man irgendwie vorher, nachher das messen kann? Und ihr kommt ja zu dem Schluss, nee, Mütterverhalten ist nicht instinktiv. Also warum ist das quasi nicht das, was den vermeintlichen Mutterinstinkt dann ausmacht?
Ich finde, es widerlegt den Mutterinstinkt, oder wir finden das, weil es einfach eine Entwicklungsphase ist, die sowas von individuell ist, die abhängig ist von äußeren Umständen. Das ist kein Instinkt. Ein Instinkt ist da, der ist angelegt, es ist ein natürlicher Trieb. Und Elternschaft ist ein Lernen, wie du vorhin auch so schön gesagt hast. Ja? Also das ist wirklich ein permanentes Lernen. Ich merke es auch bei mir in der Familie, dass ich natürlich bei meinem großen Kind immer am Lernen bin, weil jeder ihrer Wachstumsschübe ist halt auch nun mal meiner. Und bei den zwei kleineren Geschwistern, da ist für mich vieles schon so ein bisschen mehr Routine.
Und das würde dann ja quasi auch nicht genetischen Eltern oder Bonuseltern oder sowas quasi die Fähigkeit zum Elternsein dann absprechen, wenn es jetzt nur um die Muttertät gehen würde, oder?
Genau, und das Ding ist halt, wenn wir an diesen Mutterinstinkt glauben, glauben wir auch nur daran, dass nur die biologische Mutter das kann. Weil nur eine Frau hat einen Mutterinstinkt und nur sie kann. Ja, aber wir wissen auch von anderen Studien, dass das nicht der Fall ist, dass, ich sage jetzt mal, queere Eltern genau gleich gut Eltern können wie biologische Mütter. Ja. Also es gab eine Studie von Ruth Feldmann, eine israelische, wo drei Elterngruppen beobachtet wurden. Einmal eben biologische Mütter und biologische Väter, also klassisches Rollenmodell, und dann halt homosexuelle Väter, die die primäre Bezugsperson hatten. Und die homosexuellen Väter haben die genau gleichen neuronalen Reize aktiviert gehabt im Zusammenspiel mit den Kindern. Was halt heißt, da gibt's keinen Unterschied. Und die konnten ja keinen angeborenen Mutterinstinkt haben. Erstens, weil sie Männer waren. Zweitens, weil sie nicht mal biologisch mit den Kindern verwandt waren. Aber genau das ist ja eigentlich eine unfassbare Bereicherung, wenn wir wissen, okay, es gibt den Mutterinstinkt nicht. Es ist eine Entwicklung, die bei allen stattfinden kann. Denn es gibt ja auch Beweise oder halt Studien, die aufzeigen, dass Väter auch diese neuronalen Veränderungen haben. Das widerlegt ja auch den Glauben an den Mutterinstinkt. Ja, die lernen das ja auch. Die lernen das zeitversetzt, aber die lernen das auch.
Genau, da beginnt es eben mit Umgang, also mit der Geburt des Kindes, wenn der Vater oder jegliches andere nicht gebärende Elternteil sich eben bewusst dazu entscheidet, sich um dieses Kind zu kümmern und wirklich dem Kind nahe zu sein, es viel zu tragen, zu kuscheln. Und das kann man sich im Prinzip wie so einen Muskel vorstellen. In der Schwangerschaft und während der Geburt wird bei der Frau dieser Muskel schon trainiert, also es ist wie so ein Warm-up, und dann dadurch findet sie vielleicht ein Stück weit leichter ins Training, wenn das Kind dann da ist. Das ist ja immer das, was dann mit dem Mutterinstinkt auch irgendwie dann verbunden wird. Lernen muss sie dann trotzdem auch. Ein nicht gebärendes Elternteil beginnt mit dem Training nun mal erst, wenn das Kind da ist. Aber dann wiederum werden genauso biologische Prozesse in Gang gesetzt. Also die Reihenfolge ist einfach nur anders.
Was ist denn das, was diese biologischen bzw. neuronalen Prozesse auslöst? Ist das die pure Zeit, die man mit einer Person, für die man die Fürsorge hat, verbringt? Oder ist es auch so eine Fürsorgebereitschaft? Also was kitzelt da quasi unser Hirn?
Also es ist ein Zusammenspiel aus Zeit und eben Bereitschaft. Also als wir mit Jodi Pawluski, das ist eine Neurowissenschaftlerin, geredet haben, hat sie gesagt, das fand ich auch so cool, die hat gesagt, es beginnt mit der Entscheidung dafür, ein Kind zu kriegen, oder sich der Entscheidung dafür, sich um das Kind zu kümmern. Und genau das ist es, ja. Es ist diese biologischen Prozesse entstehen dann, wenn wir uns dazu bereit erklären, Zeit mit dem Kind zu verbringen und eben uns um dieses Kind zu kümmern.
Ja, es gab auch so eine tolle Studie, auch eben von der Ruth Feldmann. Die ist mit noch ein paar anderen Forschenden zu Müttern im Wochenbett, also hat Mütter im Wochenbett besucht, die unter einer postpartalen Depression litten. Also sie sind da jede Woche einmal vorbei und haben diesen Frauen gelernt, in Verbindung mit ihrem Kind zu sein, also die Signale zu deuten und wie sie in Verbindung sind. Ja, also nicht so dieses klassische, du musst das machen, sondern einfach, was braucht das Kind jetzt wohl, wenn es so reagiert. Und das Faszinierende war, dass die Kinder, die Mütter sich extrem verändert haben. Ja, sie waren am Ende nach diesen 8 Wochen viel zugewandter. Ja, sie waren viel bereiter, sich um dieses Kind auch zu kümmern. Was zeigt, dass, ja, natürlich muss die Bereitschaft da sein. Bei manchen Eltern ist die Bereitschaft aber aufgrund dieser Thematik vielleicht am Anfang nicht da. Und selbst da hilft Zeit mit diesem Kind, wirklich dem Kind zugewandt sein und man muss in dem Moment kein Vergnügen daran finden. Aber wir wissen mittlerweile, dass dieser Umgang mit dem Kind eben wieder biologische Prozesse auslöst. Und je mehr Oxytocin, also dieses Kuschelhormon, die Mutter auslöst, desto mehr möchte sie wieder mit dem Kind zusammen sein. Also es ist so ein positiver Loop. Und dieses Wissen finde ich auch so entlastend. Auch für jede Mutter, die keine postpartale Depression hat, die einfach weiß, okay, ich bin gerade irgendwie nicht ganz so happy damit, aber ich weiß, ich muss einfach mit meinem Kind gemeinsam lernen und es wird schon. Wir brauchen Zeit.
Also halten wir für den Moment schon mal fest, Elternschaft oder auch Fürsorge, das ist vor allen Dingen ein Zeit- und ein Lernding. Und wenn man dieses ganze Ding jetzt mal größer denkt, ne, und auf die gesellschaftliche Ebene hebt, dann würde das ja auch potenziell die ganze Idee von Familie verändern. Die Autorin Nadine Punks, die findet, es wäre eigentlich dringend mal Zeit für ein paar neue Vokabeln.
Eigentlich müsste man diese Begriffe Mütter und Väter von ihrer Bedeutung entkoppeln. Denn ja, es gibt auch andere Lebensformen. Es gibt ja auch nicht-binäre Menschen, die mütterliche, väterliche, wie auch immer, Aufgaben übernehmen. Es gibt Co-Parenting, ne? Also Menschen, die nicht zusammen sind und ein Kind aufziehen. Oder es gibt ganz viele verschiedene andere Lebensformen. Und letztlich dieser Begriff Mutter, Vater, ich glaube auch gar nicht, dass das so richtig in unsere Zeit passt. Es müsste eher so eine Art System geben und in dem auch Menschen gleichberechtigt für die Kindererziehung zuständig sind, wie immer das auch sein mag. Aber ich glaube, da gibt es in Deutschland noch ein bisschen was zu tun.
Die Episode Eine Stunde Liebe, in der Nadine Punks zu Gast war, die verlinke ich euch auch nochmal in den Shownotes. Könnt ihr sehr, sehr gerne hören, wenn ihr mit dieser Episode hier durch seid. Jetzt gucken wir noch mal ein bisschen in die Zukunft. Denn mit Annika und Evelyn habe ich auch noch darüber gesprochen, was sich potenziell verändern würde, wenn wir von der Idee des angeborenen Mutterinstinkts wegkommen. Und das sagt Evelyn dazu.
Also Annika und ich haben das in unserem Buch Our Story genannt, also unsere Geschichte. Und wir haben irgendwie so Utopien gezeichnet, oder ich glaube, wir wurden dann schon auch ein bisschen philosophisch, aber halt jetzt nicht, also wir haben jetzt nicht Hirngespinste gesponnen, aber wir haben uns halt gedacht, boah krass, wenn wir wirklich davon loslassen würden, dann könnten wir einfach als Gesellschaft so viel gewinnen, weil natürlich würde es jetzt die Frauen entlasten, die Mütter entlasten, aber nicht nur die Frauen, die Kinder haben, sondern auch die Frauen, die keine Kinder haben wollen oder können, weil das würde bedeuten, hey, denen fehlt nichts, sie sind nicht defizitär, also die haben nichts verpasst. Mutterschaft ist keine Einbahnstraße mehr dadurch. Ja? Gleichzeitig legitimiert es auch ja wissenschaftlich queere Elternschaft, Adoptivelternschaft, Bonuselternschaft, alle anderen Familienformen, plus finden wir, würde es einfach dieser ganze Gedanke, es braucht ja ein Dorf, also it takes a village to raise a child, sagt man. Und es wird noch wahrer, weil es ist nicht nur die Aufgabe der Mutter, die das instinktiv kann, sondern es ist einfach die Aufgabe einer gesunden Gesellschaft, sich um den Nachwuchs zu kümmern. Und ja, also auch dieser Gedanke, die Kinderbetreuung ist dann nicht mehr Fremdbetreuung, weil das sind auch Personen, die zu unserem Dorf dazugehören. Ich glaube, auch als diese ganze Stereotypisierung Mann-Frau wird sich auch viel mehr auflockern, denn eine Frau ist nicht nur Kümmerin. Die wird nicht dazu geboren, die muss nicht nur mit Puppen spielen, um sie darauf hinzutrainieren, sondern das kann der Bub auch. Oder der Junge kann das auch genauso gut. Und ja, also wir glauben schon, dass man als Gesellschaft viel davon profitieren könnte.
Ich finde das ganz interessant, Evelyn, dass du gerade gesagt hast, man kann das auch von der anderen Seite aufziehen und auch mal die Leute angucken, die eben keine Kinder haben, weil sie nicht können oder weil sie nicht wollen. Das bezieht ja Menschen mit und ohne Uterus ein. Also natürlich hat man, wenn man einen Uterus hat, spielt irgendwann Zeit eine Rolle, ja okay. Und manche Leute hören da ihre biologische Uhr irgendwie lauter ticken als andere. Aber ich finde es ganz interessant, das wird mir jetzt gerade erst so klar, dass er auch damit, also dass dieser Mutterinstinkt eben auch dazu führt, dass wenn man keine Kinder möchte, man so als so defizitär wahrgenommen wird, so nach dem Motto, ist ja schade für dich, dass du das gar nicht hast. So, und manchmal wird ja auf Frauen, die nicht wollen, noch anders drauf geguckt als auf Frauen, die nicht können, weil die nicht können, die wollten ja immerhin. Die haben, also so, die sind ja nicht ganz so kaputt im Hirn, so ungefähr.
Ja. Und das Arge ist halt, das würde man von keinem Mann jemals sagen, ja, der ist halt dann der Junggeselle und der lebt sein Leben und da ist diese Erwartung ja gar nicht da, weil er ja keinen Mutterinstinkt hat, gesellschaftlich. Ja.
Ich finde es aber interessant, dass auf Männer, die sehr aktiv Kinder wollen, dann eher so ein bisschen, das ist aber komisch von dir mäßig drauf geguckt wird.
Genau. Und das war jetzt bei uns persönlich, war das immer auch so ein Thema, weil bei uns war es tatsächlich eher mein Mann, der unbedingt Kinder haben wollte und früh Kinder haben wollte. Und als wir dann die drei Kinder hatten, da habe ich mit irgendwem geredet und so, ja, jetzt hast du ja drei Kinder und wie ist das so für deinen Mann? Und ich denke mir so, wow, okay, es war grundsätzlich, beide haben wir uns dafür entschieden, aber es war eher der Motor, der wollte drei Kinder, wollte früh Kinder haben. Ja, also es war für mich jetzt auch nicht ein klares Nein, obviously, sonst hätte ich jetzt nicht drei Kinder. Aber es war der Wunsch, der ganz starke Kinderwunsch ging von meinem Mann aus. Und wenn ich das jemandem sage, dann ist immer so, wow, wie? Das zeigt aber auch, wie konstruiert das alles ist, ja.
Schon allein die Begrifflichkeit kinderlos finde ich ja so furchtbar. Das ist, da schwingt ja das Defizitäre schon mit. Und wir würden aber auch niemals sagen, ein kinderloser Mann. Also ich habe das zumindest noch nie gesagt. Ich habe schon oft kinderlose Frau gesagt. Also das ist, auch da müssen wir ein bisschen umdenken. Und das ist, glaube ich, was wirklich elementar bei mir mitschwingt von meinem Elternhaus. Es gehört einfach dazu. Und für mich ist das auch so, aber das ist für jemand anderen ganz anders. Oder es bleibt derjenigen verwehrt oder wie auch immer. Und das ist, also ich finde das so eng, diese Weiblichkeit immer mit Mütterlichkeit zu verbinden. Und wenn wir uns von diesem Mutterinstinkt eben lösen, dann ist es nicht mehr so. Dann kann die Frau auch einfach ihre Rolle in der Gesellschaft neu finden. Der Mann auch. Ja, also jeder kann das. Und es genügt halt einfach auch nicht nur, wenn wir jetzt auch über diese ganzen Veränderungen sprechen, es genügt halt einfach nicht nur mehr Kita-Plätze und ja, strukturell da irgendwie mehr zu machen. Oder wir müssen unser Mutterbild wirklich, wirklich, wirklich überdenken und wirklich, also nicht aktualisieren, wie wir das bisher gemacht haben, sondern wirklich neu denken und ja, neue Geschichten erzählen.
Ja, und zu diesen neuen Geschichten kann eben auch gehören, den Kreis der Menschen, die sich um ein Kind kümmern, ganz bewusst zu erweitern. Co-Parenting, Patchwork-Familien, Familien mit mehr als zwei Elternteilen, FreundInnen, die ganz elementare Rollen übernehmen bei der Erziehung, bei der Betreuung von Kindern. Darüber haben wir hier bei Eine Stunde Liebe ja auch schon öfter gesprochen. Und darum geht es eben unter anderem auch noch in dem neuen Buch von Annika Rösler und Evelyn Höllregel-Zeigner. Das Buch, das heißt Mythos Mutterinstinkt, wie moderne Hirnforschung uns von alten Rollenbildern befreit und Elternschaft neu denken lässt, ist gerade im Kösel Verlag erschienen und kostet 18 Euro. Und Leute, jetzt kommt wirklich nochmal eine krasse Nummer. Als ich das Liebestagebuch von dieser Episode für die Vorbereitung schon mal angehört habe, da war ich wirklich so, oh mein Gott, what the fuck, what the fuck, what the fuck. Vor genau 2 Jahren, da hat Janina hier bei uns im Liebestagebuch angefangen, ihre Geschichte zu erzählen. Damals, da war sie die andere. Janina hatte eine Affäre mit einem Mann, der in einer festen Beziehung ist. Viele Monate haben sich die beiden heimlich getroffen. Aber irgendwann hat Janina einen Schlussstrich gezogen und das Ganze beendet. Ja, so richtig losgekommen sind die beiden dann aber trotzdem nicht voneinander. Und jetzt ist was passiert, was Janinas Leben komplett auf den Kopf gestellt hat. Und was die Affäre von damals, dieser Mann, von dem sie nie so richtig losgekommen ist und er nicht von ihr, was der damit zu tun hat, das hört er jetzt.
Ja, wo soll ich eigentlich anfangen? Also, ich bin schwanger. Damit hat niemand gerechnet, wirklich absolut niemand, mein ganzes Umfeld. Die, die es bisher wissen, sind natürlich total überwältigt. Ich war es noch umso mehr, weil es halt natürlich in einer Zeit passiert ist, wo es hätte nicht so passieren dürfen, sollen, müssen. Ich habe gerade meinen Job gewechselt, ich hatte einen Todesfall in der Familie und war natürlich auch immer noch emotional in diesem Karussell. Was mache ich eigentlich? Und die Geschichte betrifft die Person, womit ich mit dem Liebestagebuch begonnen habe. Es ist quasi meine alte Affäre, hat mich nicht losgelassen. Und wir hatten eigentlich seit Juni letzten Jahres auch wieder sehr viel Kontakt und haben uns sehr häufig gesehen. Ich habe es aber versucht, für mich selbst so ein bisschen wegzudrängen und nicht so ernst zu nehmen und habe mich natürlich auf alles andere konzentriert. Aber ich habe einfach gemerkt, dass er mich immer wieder irgendwie beschäftigt, dass ich ihn nicht loslassen kann, dass ich einen Song höre und an ihn erinnert werde. Und für mich das Thema einfach nicht abgeschlossen war. Und dann habe ich mir einfach gewünscht, mit ihm eine Nacht zu verbringen, weil das war halt etwas, was wir in der vorherigen Zeit oder als wir unsere Affäre davor haben laufen lassen, das nie geschafft haben, mal wirklich eine ganze Nacht zusammen zu verbringen. Und 2 Wochen später wurde dann mein Wunsch auch erfüllt. Wir sind zusammen in einem Hotel und haben dort eine echt schöne Nacht gemeinsam verbracht. Und eine Woche vorher, da hat er mir geschrieben, dass er mir sagen muss, dass er sich wirklich in mich verliebt hat. Es war halt relativ schnell, nachdem wir auch wieder Kontakt hatten, war einfach dieses ganze Gefühl wieder da, wie das vorher war. Also wir hatten einfach nur auf den Pauseknopf gedrückt und haben dann einfach wieder auf Play gedrückt und weitergemacht zusammen. Und als wir dann die gemeinsame Nacht auch zusammen hatten, war das irgendwie auch absolut klar, dass wir von dort an das erstmal so laufen lassen. Und der Kontakt war super, super intensiv. Also er hat immer versucht, in jeder freien Minute mich entweder zu sehen oder mit mir zu telefonieren. Und es war einfach schön. Also ich habe mich einfach wohlgefühlt und ich habe auch irgendwie das Gefühl gehabt, da ist einfach sehr, sehr viel und das ist nicht wenig und das ist eigentlich eine schöne Sache zwischen uns. Und im November habe ich ihm dann halt gesagt, dass ich mich auch in ihn verliebt habe. Dann hat er gemeint, dass sie halt seine Beziehung ihn so ein Stück weit zurückhält. Und was wir machen können, er versucht sich zu sortieren. Er wollte noch mal einen Monat darüber nachdenken, weil er absolut unsicher war und auch nicht wusste, was er wirklich tun soll. Er war hin und her gerissen und er hat gemeint, ihm geht es nicht gut. Also er denkt darüber nach, aber er kann keine richtige Entscheidung treffen. Und dann hatten wir im Januar auch wieder Kontakt und dann hat er halt auch gefragt, ob wir uns treffen können. Und dann haben wir uns halt einen Abend, als ich beruflich unterwegs war und er auch in der gleichen Gegend, getroffen. Und da hat er mir gesagt, dass er eigentlich denkt, dass seine Beziehung gar keinen Sinn mehr macht, aber er muss es versuchen, dass er das gerne mit ihr versuchen möchte, dass er den Kontakt mit mir nicht abbrechen will, aber es muss. Und das hat mir natürlich sehr das Herz gebrochen, aber ich habe das akzeptiert. Und eine Woche später habe ich einen Schwangerschaftstest gemacht und der war positiv. Und er ist der Vater. Das ist wirklich, man kann es nicht anders sagen als richtig scheiße. An vielen Stellen ist es einfach richtig, richtig scheiße.
Elternschaft, Mutter oder Vater werden, das ist eben nicht immer nur mit Glücksgefühlen verknüpft. Und für Janina ist ihre Schwangerschaft auf jeden Fall super krass überraschend. Das Ganze ist einfach ungeplant und total kompliziert mit diesem Mann, der da eben auch noch drin steckt. Und sie empfindet gerade alles außer Freude. Wie es bei ihr weitergeht, das hört ihr dann natürlich auch hier. Vielen Dank nochmal an Annika Rösler und Evelyn Höllriegel-Scheigner für die ganzen Infos zum Mythos Mutterinstinkt. Und für euch gilt wie immer, bei Fragen, Anmerkungen oder Themenwünschen, da meldet euch wie immer sehr gerne unter mail@deutschlandfunknova.de. Ich bin Anke van der Weyer. Ich sag danke fürs Zuhören. Habt's gut!
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Liebe. Jeden Freitag neu. Auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deine Podcasts.